ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist heute meine Kollegin Anna Hübner. Hallo Anna.
Hallo Fabian.
Anna, heute wollen wir ja übers Abfallrecht sprechen oder wie man heute inzwischen sagt, das Kreislaufwirtschaftsrecht. Abfall, das klingt ja jetzt nicht unbedingt so besonders attraktiv, aber du bist da vor ein paar Wochen auf mich zugekommen und dachtest, darüber sollten wir doch mal sprechen. Wie bist du denn darauf gekommen? Warum interessiert dich das so sehr?
Ja, das stimmt. Also im ersten Moment klingt das vielleicht nach Mülldeponie und Verwaltung, also noch was, was ziemlich weit weg ist vom eigenen Leben. Aber ich finde, wie man mit Müll umgeht, ist ja eine Frage, die man sich eigentlich fast jeden Tag stellt. Zum Beispiel, wenn man im Supermarkt steht in der Mittagspause und dann fragt man sich, soll ich jetzt diesen Fertigsalat kaufen oder nicht, obwohl da so viel Plastik dran ist. Und wie du ja gerade auch schon angedeutet hast, der Begriff hat sich gewandelt von Abfallrecht zu Kreislaufwirtschaftsrecht. Und das sieht man ja auch schon, da ist Bewegung drin. Also gerade auch in der Politik, es geht um Recycling, es geht um Nachhaltigkeit, um Ressourcenschonung. Und ich finde, da lohnt es sich sehr, sich zu informieren über die Rechtsgrundlagen.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Als junger Vater habe ich sehr viel mit Windeln zu tun und deswegen beschäftige ich mich auch sehr mit Müll und Mülltonnen und wo alles rein muss. Aber bevor wir uns jetzt in den Paragraphenwald begeben, lass uns mal kurz einen Blick in die Praxis werfen. Und das machen wir nicht alleine, sondern wir haben uns hier einen Experten ins Studio eingeladen. Neben uns sitzt Dominik Harz. Er ist Abteilungsleiter für Entsorgungslogistik in Karlsruhe. Hallo, Herr Harz.
Ja, hallo zusammen.
Was würden Sie denn sagen, sind so die größten Herausforderungen, vor denen die Abfallwirtschaft so steht?
Ja, wir in Karlsruhe haben letztendlich zwei bis drei ganz, ganz große Herausforderungen. Das Thema eins sind die Trennqualität an den Abfallbehältern. Wir sehen hier vor allem im Bioabfall viel, viel Potenzial, haben auch rechtliche Veränderungen. Die Bioabfallverordnung wird verändert oder novelliert und das tritt zum 1.5.2025 in Kraft. Da müssen wir den Fremdstoffanteil im Bioabfall letztendlich auf unter 3% drücken, sonst droht dem guten Bioabfall die Verbrennung. 3% klingt erstmal recht wenig, ist es auch. Wir haben aktuell einen Fremdstoffanteil von circa 5,5% und da müssen wir auf jeden Fall ganz fest dran. Dafür haben wir eine Projektgruppe gegründet, in der wir wirklich sowohl Öffentlichkeitsarbeit betreiben, als auch technische und betriebliche Veränderungen. Wenn das dann mal geschafft ist und wir da eine gute Qualität haben, geht es an den nächsten Punkt und das ist dann, den Bioabfall aus dem Restmüll rauszuholen. Weil einfach viel zu viel Bioabfall, Speisereste, Obst, Gemüse, was auch immer in der Restmülltonne landet, wo es dann letztendlich verbrannt wird und nicht in die Verwertung und in die Vergärung kommt, woraus wichtiges Gas gewonnen wird.
Ja, lassen Sie uns mal über die Bürger sprechen und vor allem über ihre Perspektive. Was ja bei den Bürgern immer mal wieder für Verwirrung sorgt, ist, wenn der Müll jetzt plötzlich von jemand ganz anderem abgeholt wird, also zum Beispiel nicht mehr von der Stadt, sondern dann von jemandem Privaten. Warum wird denn der Müll manchmal von der Stadt und manchmal von einem privaten Unternehmen abgeholt?
Ja, da haben wir jetzt in Karlsruhe gerade die spannende Situation mit der Umstellung der Wertstofftonne, dass sie vom städtischen auf die Betreiber dualer Systeme übergeht. Letztendlich hat der ÖRE, der öffentlich-rechtliche Entsorger, nach Kreislaufwirtschaftsgesetz den Hoheitsrecht beim Siedlungsabfall. Der Siedlungsabfall ist jetzt im ersten Moment erstmal der Restmüll. Darüber hinaus führen wir in Karlsruhe noch eine Bioabfalltonne, die auch wichtig ist und eigentlich auch gesetzlich vorgeschrieben ist, dass man das getrennt erfasst und auch in der Regel durch den ÖRE gemacht wird. Und die Papiertonne, die gibt es teilweise von gewerblichen Marktteilnehmern und teilweise vom ÖRE, auch da gibt es die Möglichkeit. Bei der Wertstofftonne ist es so, in Karlsruhe haben wir hier eine Sondersituation, da wir hier eine gemischte Wertstofftonne haben, aber ganz generell ist es so.
Was heißt gemischte Wertstofftonne?
Genau, in einer Wertstofftonne oder in einer sonst oftmals gelben Tonne oder gelben Sack sind Leichtverpackungen drin. Leichtverpackungen sind Verpackungen von Käse, Wurst, was auch immer, was ich mir eben im Supermarkt zum Beispiel kaufe. Und wenn ich mir da was kaufe, ein abgepacktes Lebensmittel beispielsweise, zahle ich schon einen gewissen Prozentsatz oder Centbetrag, minimalen Centbetrag, um für die Entsorgung oder die Aufbereitung der Verpackung zu sorgen. Dieses Geld geht an die Betreiber dualer Systeme. Das ist ein gewisser Zusammenschluss aus über 10 Unternehmen, die dann untereinander die Gebiete aufteilen. Dementsprechend sind dann auch die Betreiber dualen Systeme damit beauftragt, diese Leichtverpackungen wieder einzusammeln. Das machen sie eben über das System gelbe Tonne oder gelber Sack. Dann führen die das wieder ins System, verteilen das auf ihre Unternehmen, jeder hat dann Verteilschlüssel und letztendlich wird es dann darum wieder in den Kreislauf eingeführt. In Karlsruhe haben wir eben noch die Sondersituation, dass wir in der Stadt Karlsruhe ein Vorreiter waren und bereits in den 80er Jahren, meine ich, eine städtische Wertstofftonne eingeführt haben. Das gab es in ganz vielen Land- und Stadtkreisen nicht. In dieser städtischen Wertstofftonne konnten bis zuletzt auch sogenannte stoffgleiche Nichtverpackungen entsorgt werden. Stoffgleiche Nichtverpackungen sind Bratpfannen oder der kaputte Wäschekorb oder ein Bobbycar. Also alles, was letztendlich Plastik oder ein gewisser Wertstoff ist, aber halt keine Verpackung. Mhm. Das erfassen wir in Karlsruhe eben in dieser gemischten Wertstofftonne noch mit. Das ist aber eine gewisse Sondersituation. Wenn wir jetzt hier über Gesamtdeutschland sprechen, reden wir in der Regel über den gelben Sack und die gelbe Tonne, die eben aufgrund dieses Verpackungsgesetzes privatisiert ist.
Und vergleichen Sie denn den Müllverbrauch in Karlsruhe dann auch mit anderen Kollegen aus anderen Städten? Also gibt es da größere Unterschiede?
Ja, also wir vergleichen das auf jeden Fall. Es gibt ja auch eine Landesabfallstatistik, die einmal im Jahr vom Land Baden-Württemberg erfasst wird, aber auch deutschlandweit. Und natürlich vergleichen wir uns da. Wir nehmen auch regelmäßig an einem Benchmark teil, wo wir ganz, ganz viele Werte vergleichen. Wie viele Touren haben wir laufen? Wie viele Mitarbeiter? Was für einen Service bieten wir? Was für einen Service bieten andere Kommunen? Und da vergleichen wir uns schon mit ähnlich großen Städten, beispielsweise Mannheim, kann man immer sehr, sehr gut heranziehen als Vergleich. Und da liegen wir im Durchschnitt gerade beim Restmüll. Was aber nicht heißt, dass das gut ist, weil das ja auch das erklärte Ziel der Politik ist, das Thema Abfallvermeidung. Da wollen wir auch hin. Das heißt, wir wollen letztendlich, und das ist noch so eine Herausforderung vielleicht, den Restmüll reduzieren ganz generell. Weil Restmüll wird letztendlich nur thermisch verwertet, wird einfach nur verbrannt. Und wir sind der Meinung, alles, was wieder in gewissermaßen in den Kreislauf reinkommt, ist viel, viel mehr wert, bringt viel mehr der Umwelt, bringt viel mehr den Personen und den allen Beteiligten. Und dementsprechend sind wir da auch dran, unseren Restmüll weiter zu reduzieren. Ist aber natürlich ein recht schwieriges Unterfangen.
Sie sagten gerade verbrennen, also die klassische Mülldeponie, wo dann der Restmüll landet, das gibt es auch noch oder gibt es nicht mehr? Es wird jetzt eigentlich alles verbrannt?
Also wir haben zwei Deponien, die sind aber schon seit Jahren stillgelegt, tatsächlich. Es wird in Deutschland nirgendwo mehr der klassische Hausmüll noch deponiert. Was noch deponiert wird, sind Bauschuttabfälle, die man nicht wieder aufbereiten kann, beispielsweise Asbest. Da gibt es einfach noch keinen Verwertungsweg, kann man auch nicht verbrennen, ohne dass man Schadstoffe freisetzt. Deswegen wird das noch deponiert. Aber wichtig zu sagen ist, es wird nicht alles verbrannt, sondern letztendlich nur der Restmüll. Unsere Papiertonne geht in die Aufbereitung, wird stofflich recycelt und wiederverwertet, woraus dann neues Papier gemacht wird. Genauso wie unsere Bioabfalltonne, die geht in die Trockenvergärung, daraus wird dann wichtiger Kompost gewonnen, der wieder auf unsere Felder ausgekehrt wird. Es wird Flüssigdünger gewonnen und letztendlich auch sogar Biogas, das direkt in die Pipeline eingespeist wird, womit wir auch ein Stück dazu beitragen, unsere Energie zu stabilisieren. Genau, auch die Wertstoffe, von denen wir gerade schon gesprochen haben, auch die werden natürlich recycelt, eben teilweise von den dualen Systemen, aber auch unser kommunaler Anteil, die stoffgleichen Nichtverpackungen werden natürlich wieder recycelt und aufbereitet.
Ja, Stichwort Recycling haben Sie ja gerade jetzt schon angesprochen. Da geht es ja darum, Abfall zu verwerten, wenn man ihn nicht schon vermeiden kann. Ich habe jetzt gelesen, dass eine Studie aus 2022 zu dem Ergebnis gekommen ist, dass auf die ganze Welt bezogen nur 8,6% aller Rohstoffe recycelt werden. Wie viel Prozent des Mülls wird denn in Karlsruhe recycelt?
In Karlsruhe wird tatsächlich der Bio- und der Papierabfall zu 100% recycelt. Und der Restmüll letztendlich zu 0%. Im Wertstoff haben wir eine relativ hohe Fehlwurfquote. Da könnte man aktuell so nach aktuellen Analysen von 55% tatsächlich Fehlwürfen ausgehen. Das heißt, Fehlwürfe werden dann letztendlich auch verbrannt und 45% davon werden wieder recycelt.
Das heißt, wenn man die Fehlwürfe reduzieren würde, also wenn ich jetzt als Bürgerin besser trennen würde, dann könnte ich auch die Recyclingquote erhöhen.
Ganz genau, das ist der wichtigste Teil, den man als Bürgerinnen und Bürger beitragen kann und das ist auch da, wo wir ansetzen. Ich entscheide letztendlich, was kommt in welche Tonne und entscheide damit, welchen Weg geht's. Wenn ich es in die schwarze Restmülltonne schmeiße, dann entscheide ich, egal was es ist, das kann der hochwertigste Stoff sein, das wird verbrannt, das wird bei uns nicht mehr nachsortiert. Und das ist, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Message. Die Mülltrennung hat ganz, ganz massiven Einfluss auf die Recyclingquote und auf die Nachhaltigkeit und auf die Umwelt letztendlich.
Und gerade zu dem Thema habe ich auch noch eine speziellere Frage, und zwar Sperrmüll zum Thema Recycling. Wenn man so sieht, was die Leute so rausstellen, denkt man ja manchmal, gut, das könnte ja auch noch ganz gute Secondhand-Ware abgeben. Wird denn Sperrmüll, wenn man den auf die Straße stellt, dann recycelt, wenn er abgeholt wird?
Leider nichts. Grund dafür ist die Abfalleigenschaft. In dem Moment, in dem ich es an die Straße zu einer abgeholten Sperrmüllabholung stelle, wird es letztendlich zu Abfall und wir können es im ersten Moment nicht mehr verwerten. Was wir machen, wir unterscheiden noch zwischen Holz und zwischen Restsperrmüll. Also alles Holzige wird letztendlich wiederverwertet und zu einem Verwertungspartner von uns gegeben, der raus dann Hackschnitzel oder Sonstiges erbringt. Aber alles, was letztendlich Restsperrmüll ist, kommt in die Müllverbrennung und wird verbrannt. Tut uns auch weh tatsächlich. Wollen wir auch ran, dass wir da was finden, wie wir diese gut erhaltenen Möbelstücke wiederverwenden. Was wir haben, ist beispielsweise ein Tauschmarkt bei der Stadt Karlsruhe. Das heißt, bevor ich es auf den Sperrmüll gebe, melde ich es lieber bei einem Tauschmarkt. Oder es gibt ja auch sehr viele Repair-Cafés in Karlsruhe. Das heißt, vielleicht kann ich es auch nochmal reparieren. Also auch da fängt es wieder bei den Bürgerinnen und Bürgern an. Vielleicht stelle ich es eben auf den Tauschmarkt oder auf eBay Kleinanzeigen oder sonst irgendwo drauf, wo man einfach nochmal eine Wiederverwertung bekommt, weil eben wir auch sehen, dass da der Markt da ist und manches dann doch zu gut ist, um es wegzuschmeißen.
So ein neuer Trend, den ich jetzt in letzter Zeit immer wieder beobachtet habe, sind diese zu verschenken Boxen. Also, dass jemand einfach irgendwie eine Box auf die Straße stellt und dann sind da ein paar Bücher drin. Manchmal entdeckt man da auch das eine oder andere Schätzchen, aber oft ist es dann auch irgendwie so gefühlt der letzte Müll, den man da einfach rausstellt und sagt so, ja, dann verschenke ich es dann halt. Tu nach außen was Gutes. Ist das denn wirklich was Gutes?
Ja, es ist tatsächlich so. Gerade am Wochenende war ich unterwegs mit einem Freund und dann hat er auch wieder diese Sperrmüllboxen gesehen und hat auch wieder drauf gewiesen, ah ja, zweiter Sperrmüll. Also das ist tatsächlich, wird es so angenommen. In dem Moment, in dem es jemand abnimmt, ist es gut und schön, aber die Qualität muss eben passen. Und oftmals passt die Qualität nicht. Und dann besteht natürlich die Gefahr, irgendjemand nimmt es mit, schmeißt es irgendwo rum, es entsteht wilder Müll letztendlich.
Es regnet.
Genau, es regnet, es wird dreckig, gerade Bücher. Was mache ich mit denen? Am Ende schmeiße ich sie doch weg. Und dann muss ich mir vielleicht doch überlegen, bevor ich mein Buch beim Regen rausstelle, schmeiße ich es vielleicht in die Papiertonne, dann wird es immerhin nochmal recycelt. Also ja, ich sehe das mit gemischten Gefühlen. In dem Moment, in dem man da Hochwertiges reinstellt, ist es immer toll, weil es nochmal einen Abnehmer findet. Aber man muss natürlich schon sich selbst auch hinterfragen, könnte das jetzt noch jemandem Nutzen bieten?
Jetzt hatten Sie schon gesagt, das ist ja oft auch eine gewisse Selbstverantwortung und man sollte den Ansporn haben, was Gutes zu tun. Was ist denn, wenn es dann nicht so ist? Also gibt's denn da irgendwelche Strafen oder also was kann passieren, wenn ich einfach rigoros sage, ich habe Bock, den Herrn Herz zu ärgern?
Das hoffe ich nicht, dass das ein persönliches Ding wird. Aber dann können wir uns auch wehren.
Wie genau wehren Sie sich denn da?
Also wenn wir eine Tonne antreffen, die wirklich extrem fehlbefüllt ist. Oder einfach, wo wir sagen, das ist in einem Maß, was nicht mehr akzeptabel ist. Was auch gerade beim Bioabfall in Zukunft auch verstärkt passieren wird. Was auch in der Vergangenheit in den Wertstofftonnen bei uns passiert ist. Dann sagen wir, die Tonne bleibt stehen. Dann wird sie nicht geholt. Dann hat der Bürger letztendlich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins sagt, okay, also wir hängen natürlich einen Anhänger an. Dann weiß er das auch, Tonne wurde nicht geleert, warum? Und so weiter und so fort, stehen auch für Beratung natürlich immer zur Verfügung. Aber letztendlich hat der Bürger zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, er sortiert einfach nach und sagt, oh ja, okay, ich wusste nicht, dass die Holzplatte jetzt in die Wertstofftonne kommt, also ziehe ich die Holzplatte wieder raus, bringe sie zur Wertstoffstation und warte einfach zwei Wochen, dann wird sie bei der nächsten Regelabfuhr abgeholt. Möglichkeit zwei, er beauftragt eine kostenpflichtige Sonderleerung. Heißt, wir kommen dann extra vorbei, leeren diese Tonne, in den Restmüll, weil in dem Moment ist es keine sortenrein getrennter Abfall mehr. Es wird letztendlich Siedlungsabfall und er muss verbrannt werden und stellen das dem dann in Rechnung. Und da sind wir aktuell allein für die Anfahrtskosten bei 150 Euro und dazu kommt dann nochmal, je nachdem Entsorgungsgebühren, kommt dann auf die Größe der Tonne an.
Eine Frage noch zum Schluss. Wie ist es denn, wenn das wirklich dann nicht abgeholt wird über mehrere Wochen? Also ab wann würde ich sagen, wird es dann auch gesundheitlich gefährlich, also für so eine Stadt?
Ja, so genau kann man das gar nicht sagen. Das kommt natürlich auch immer auf die Bewohner an. Letztendlich bei einer Großwohnanlage, wo extrem viele Personen wohnen, wird es bereits nach einer Woche sehr, sehr kritisch, dass man sagt, da muss man jetzt reinfahren, da muss man auch mal eine Sonderleerung machen. Da sieht man, dass der Müllplatz total überfüllt ist. Bei einem Einfamilienhaus freistehen, vielleicht ein paar größere Tonnen als jetzt benötigt. Da sehen wir noch nicht so schnell die großen Hygieneprobleme. Aber letztendlich lässt sich sagen, je mehr Personen eine Tonne nutzen, desto schneller wird es tatsächlich ein hygienisches Problem. Und da müssen wir dann tatsächlich nach einer Woche auch schon ran, weil irgendwann kommen dann auch die Ratten und das wollen wir natürlich vermeiden.
Ja, also mit Windeln kann ich Ihnen sagen, dass gestanktechnisch im Sommer nach wenigen Tagen wird es kritisch.
Ja, vielleicht ist das tatsächlich auch ein Grund, dass Sie die Leute die Windeln wegschmeißen, weil wir im Sommer die Biotonne wöchentlich holen. Oder nee, generell die Biotonne wöchentlich holen. Interessanter Ansatz, wieder was gelernt.
Vielen Dank, Herr Harz, das war sehr spannend.
Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Danke.
Gut, dann nähern wir uns mal der Theorie und schauen dafür in das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Auf das ist ja auch Herr Hartz kurz eingegangen, da ging es um die dualen Systeme. Und du, Fabian, hast ja auch vorhin schon angedeutet, dass das Kreislaufwirtschaftsgesetz früher anders hieß. Was da jetzt genau dahinter steckt, das kann uns sicher Frau Professor Dr. Flamme erklären. Sie lehrt Ressourcenwirtschaft an der Fachhochschule in Münster und kennt sich mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sehr gut aus. Wir freuen uns, dass sie uns Rede und Antwort steht. Hallo Frau Professor Dr. Flamme.
Hallo in die Runde.
Und wir freuen uns auch sehr, dass wir noch einen zweiten Experten gewinnen konnten. Mit dabei ist nämlich auch Herr Dr. Anno Oechsle. Er ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und das Kreislaufwirtschaftsrecht ist eines seiner Spezialgebiete. Herzlich willkommen, Herr Dr. Oechsle.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Professor Dr. Flamme, was steckt denn jetzt dahinter, dass das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz heute nur noch Kreislaufwirtschaftsgesetz heißt?
Ja, unter dem Strich kann man sagen, dass in den letzten 50 Jahren eine Entwicklung zu einer Kreislaufwirtschaft oder zu einer echten Kreislaufwirtschaft stattgefunden hat. Geht man zum Beispiel in die 70er Jahre zurück, also noch weiter als das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, da hatten wir das Abfallbeseitigungsgesetz 1972. Da ging es nur um die umweltverträgliche Beseitigung von Abfällen. Danach kam das Abfallgesetz, da hat es dann schon die Beseitigung verloren und da lagen die Schwerpunkte dann eher auf der Vermeidung und der Verwertung neben, ich sag mal, der Beseitigung. Und dann kam dieses von Ihnen zitierte Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, das war 1994, und da kam zum ersten Mal eigentlich als Zielsetzung der Gedanke eines gesamtheitlichen Stofflussmanagements in den Bereich. Das heißt, hier sollte eine Kreislaufwirtschaft gefördert werden zur Schonung der natürlichen Ressourcen und natürlich immer noch auch eine Sicherstellung der umweltverträglichen Beseitigung. Aber dann im Weiteren hat das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz dann den Abfall verloren. Das heißt, auch hier sind wir jetzt immer noch weiter in der Entwicklung. Das heißt, hier wird im Prinzip weiter die Förderung zu einer echten Kreislaufwirtschaft unterstützt. Das heißt, auch hier jetzt, wir haben mehr oder weniger dort die Zielsetzung, dass im Prinzip eine Bewirtschaftung von Abfällen erfolgt. Das heißt also, man merkt im Prinzip, wir kommen von der ordnungsgemäßen Deponierung hin zu einer echten Kreislaufwirtschaft.
Wir würden gerne noch mal ein wenig historisch zurückgehen. Sie hatten es gerade schon erwähnt, in den 70er Jahren gab es dann diese Regelung zuerst auf Bundesebene. Wie war das denn vorher? Also wie wurde vorher das geregelt in Sachen Abfall?
Also man kann sagen, dass das Abfallbeseitigungsgesetz von 1972 eigentlich die erste bundeseinheitliche rechtliche Regelung ist. Das heißt nicht, dass vorher nichts passiert ist, sondern wir haben schon im Römischen Reich gab es schon ziemlich viel Wissen über Kulturtechnik und Hygiene. Also der ganze Bereich davor war eigentlich geprägt durch Gefahrenabwehr und Gesundheitsschutz. Also wenn man sich anschaut, wann die erste Müllverbrennungsanlage in Deutschland gebaut wurde, dann war das in Hamburg um 1893 und die ist gebaut worden, weil sich die Bevölkerung im Hamburger Umland geweigert hat, den von Cholera verseuchten Abfall in der Stadt abzulagern oder den im Umland abzulagern, der aus der Stadt kam. Also man kann sagen, dass vorher eigentlich eher so die Gefahrenabwehr da war und wie gesagt, diese richtige Regelung zur Abfallwirtschaft 1972 dann gestartet ist.
Und sowas wie Müllabfuhr oder das Mülltonnensystem, wann gab es das zuerst?
Also das gab es in der Zwischenzeit natürlich auch. Also das heißt nicht, dass vorher kein Abfall gesammelt wurde. Also es gab im Prinzip auch nach dem 18. Jahrhundert auch zur Müllverbrennungsanlage hin, dass im Prinzip vorher diese Abfälle dann eben auch eingesammelt worden sind. Aber eben nicht so in der Trennung, wie wir das heute kennen, sondern wie gesagt, dort dann eben als Restmüll eingesammelt worden ist. Wir hatten dort oder damals ja auch noch nicht so viele verschiedene Verpackungstypen und sonstige Dinge. Also wir brauchten diese getrennte Sammlung da zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht.
Herr Dr. Oechsle, um noch einmal den Begriff, um den es jetzt hier geht, genauer in den Blick zu nehmen, was bedeutet denn abfallrechtlich gesehen eigentlich genau?
Also im rechtlichen Sprachgebrauch wird der Begriff Abfall letztlich doch ganz anders verwendet als im allgemeinen Sprachgebrauch. Und das ist auch ein Punkt, der immer wieder für Verwirrung sorgt. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist Abfall ja etwas, was völlig nutzlos ist und keinen Wert mehr hat. Im juristischen, im rechtlichen Sprachgebrauch ist der Abfallbegriff dagegen viel weiter. So wird zum Beispiel einem Altpapier oder Kupfer oder auch Aluminiumschrott mit einem teilweise auch deutlich hohen positiven Marktwert grundsätzlich immer noch als Abfall angesehen. Auch solche Schrotte oder solche Papiere unterliegen daher grundsätzlich noch den strengen Regelungen des Abfallrechts. Denn aus rechtlicher Perspektive kommt es für die Frage, ob ein bestimmter Gegenstand Abfall oder Nichtabfall, also Produkt ist, auf den sogenannten Entledigungswillen an. Das ist ein subjektives und dazu relativ unbestimmtes Kriterium, was sich der Gesetzgeber ausgedacht hat, das immer wieder auch gerade in der Praxis zu Abgrenzungsschwierigkeiten führt. Eindeutig liegt ein solcher Entledigungswille zum Beispiel vor, wenn eine Sache in den Müll geworfen wird oder zum Wertstoffhof gebracht wird. Die so weggeworfenen Gegenstände, die werden rechtlich als Abfall angesehen. Es gibt aber auch ganz viele Grenzfälle in diesem Kontext, also im Zusammenhang mit dem Abfallbegriff. Und denken Sie zum Beispiel mal an den Fall, dass jemand seinen alten Fernseher durch einen neuen ersetzt, sich das alte Gerät aber als Ersatzgerät in den Keller stellt. Und hier stellt sich zum Beispiel schon die Frage, ob noch ein ausreichender Verwendungszweck vorliegt, um einen solchen Entledigungswillen zu verneinen. Das Abfallrecht soll ja gerade auch verhindern, dass Abfälle, anstatt sie ordnungsgemäß zu entsorgen, eben einfach nur dauerhaft irgendwo abgestellt oder gelagert werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch Folgendes: Ist eine Sache durch einen Entledigungswillen erst einmal zu Abfall geworden, dann ändert sich diese rechtliche Bewertung nicht mehr ohne weiteres. Das ist auch ein Riesenthema in der Praxis. Das gilt selbst dann, wenn der Abfall in einem nachgelagerten Schritt an einen Verwerter gelangt, der dem Abfall einen neuen Verwendungszweck gibt. Es ist also allgemein anerkannt, dass das alte Motto einmal Abfall, immer Abfall nicht mehr gilt. Die Hürden, um das Ende der Abfalleigenschaft zu erreichen, liegen aber sehr hoch. Es reicht insbesondere nicht aus, dass die Voraussetzungen wegfallen, die dafür ausschlaggebend waren, dass der fragliche Gegenstand überhaupt erstmals als Abfall angefallen ist, um das Abfallende zu erreichen. Vielmehr wird das Abfallende in den abfallrechtlichen Vorgaben an weitere und zusätzliche Anforderungen geknüpft, was unter verschiedenen Gesichtspunkten problematisch ist. Als Fazit lässt sich jedenfalls festhalten, dass ein Gegenstand relativ schnell in den Anwendungsbereich des Abfallrechts fällt oder fallen kann, es aber verhältnismäßig schwierig ist, rechtlich aus dem Anwendungsbereich des Abfallrechts wieder herauszufinden.
Und warum ist das eigentlich so? Also Sie haben ja gerade diesen alten Fernseher angesprochen, der dann im Keller ist. Also warum kann der Staat da überhaupt was regeln? Das ist ja immer noch mein Eigentum, den habe ich ja gekauft.
Das stimmt, das bleibt auch Ihr Eigentum zunächst. Es ist ja im Übrigen aber nichts Ungewöhnliches, dass die Nutzung des Eigentums aus Gründen des Allgemeinwohls, also etwa auch zum Beispiel aus Gründen des Umweltschutzes, vom Gesetzgeber eingeschränkt wird. Zwei Beispiele dazu. Natürlich entbindet das Eigentum an einem Sportwagen ja nicht von der Einhaltung der Straßenverkehrsordnung und auch nicht von der Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeitsgrenzen. Und noch ein Beispiel, man darf ja auch nicht jede Wiese, die einem gehört, nach Belieben bebauen. Das geht nicht. Also auch da ist das Eigentum ja beschränkt. Mit Sachen, die rechtlich als Abfall angesehen werden, ist es im Prinzip genauso. Hier soll im Interesse des Umweltschutzes eben sichergestellt werden, dass mit den Abfällen sachgerecht umgegangen wird.
Frau Professor Dr. Flamme, bei dem Recht auf Reparatur sollen ja gerade auch die Hersteller von Produkten verpflichtet werden. Warum ist es sinnvoll, da die Hersteller in die Pflicht zu nehmen? Und wie funktioniert das denn mit Herstellern, die, sagen wir mal, in China oder in anderen Ländern sind? Hat das auf die auch direkte Auswirkungen?
Also die Hersteller sind ja die Hersteller oder Designer, muss man sagen, sind ja diejenigen, die darüber entscheiden, wie ressourceneffizient, mehrfach verwendbar, technisch langlebig oder eben reparierbar so ein Produkt ist. Und die können letztendlich auch darüber entscheiden, wie es nach dem Gebrauch ordnungsgemäß, schadlos oder hochwertig eben verwertet werden kann oder ob es in irgendeiner Form beseitigt werden muss. Das sind Aspekte der Produktverantwortung. Und wie gesagt, der Hersteller kann Rücknahmesysteme anbieten. Und wenn ein Hersteller Rücknahmesysteme anbietet, dann nimmt man implizit an, dass er sich dementsprechend im Vorfeld eben auch Gedanken über die Produkte gemacht hat, die er eben in den Verkehr bringt. Gerade finden also solche Dinge, also zum Beispiel selbst im Baubereich statt, wo man sehr, sehr lange Lebensdauern hat, wo im Prinzip sich Produzenten oder Hersteller überlegen, so nach dem Motto, wie sie praktisch ihre Produkte gestalten und auch wieder letztendlich zurücknehmen.
Ja, lassen Sie uns noch darauf zu sprechen kommen, dass Abfall ja auch exportiert wird. Problematisch ist da ja vor allem, wenn der Müll dann in einem anderen Staat nicht fachgerecht entsorgt wird. Aber wie ist das rechtlich eigentlich? Also gilt der Abfall schon als recycelt, sobald er über der Grenze ist? Oder welche rechtlichen Anforderungen gelten da?
Rein faktisch ist es so, dass das Müll oder Abfälle in ganz erheblichem Umfang importiert und exportiert werden. Primär erstmal innerhalb der Europäischen Union. Es gibt aber auch Importe aus Drittstaaten in die EU, zum Beispiel aus UK oder auch Exporte aus der EU in Drittstaaten, zum Beispiel in die Türkei. Geregelt sind solche grenzüberschreitenden Abfallverbringungen in einer europäischen Verordnung. Da sind wir dann wieder beim Thema, nämlich der sogenannten EU-Abfallverbringungsverordnung. Und diese EU-Abfallverbringungsverordnung, die bestimmt, ob und unter welchen Voraussetzungen solche Exporte bzw. Importe überhaupt zulässig sind. Und diese EU-Verordnung, die sehr komplex ist, aber da ist auch geregelt unter anderem, dass der bloße Export als solcher, ja, also der Grenzübertritt, nicht zu einer Verwertung, geschweige denn zu einem Recycling der verbrachten Abfälle führt. Entscheidend ist nach den maßgeblichen europäischen Regelungen in der EU-Abfallverbringungsverordnung immer, was in der konkreten ausländischen Zielanlage mit dem Abfall dann auch passiert tatsächlich. Wird ja in der Anlage zum Beispiel lediglich deponiert oder verbrannt, dann gilt er nicht deswegen als recycelt, weil er ins Ausland verbracht wurde. Nach der EU-Recycling-Definition ist Recycling allein ein Verwertungsverfahren, durch das Abfälle zu Erzeugnissen oder Materialien so aufbereitet werden, dass sie für ihren ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke verwendet werden können. Also der bloße Grenzübertritt als solcher führt nicht zu einer Fiktion, dass dieser Abfall jetzt ordnungsgemäß verwertet oder recycelt worden wäre.
Frau Professor Dr. Flamme, ich würde zum Schluss gerne noch zwei Fragen stellen, die wieder ein bisschen mehr in den Alltag des Menschen zurückführen. Zuerst, wie ist es denn, wenn plötzlich Abfall auf meinem Grundstück landet, für den ich jetzt erstmal gar nichts kann, zum Beispiel, wenn der durch Wind oder durch eine Überflutung auf mein Grundstück getragen wird? Wer ist denn dann rechtlich dafür verantwortlich, dass der Abfall wieder entsorgt wird?
Also wenn man sich das Kreislaufwirtschaftsgesetz anschaut, bei den Überlassungspflichten oder den Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft, dann wird immer in einem Atemzug der Erzeuger oder der Besitzer als verantwortlich genannt. Und dann wäre man in diesem Fall wäre praktisch mehr oder weniger der Besitzer gefragt, weil das wäre, wie gesagt, eine natürliche oder juristische Person, die gerade die tatsächliche Sachherrschaft über diesen Abfall hat. Und das wäre dann leider hier der Grundstückseigentümer, der erstmal entsorgungspflichtig wäre.
Und meine zweite praktische Frage, warum holt die Müllabfuhr eigentlich manchen Abfall ab und anderen muss man zum Wertstoffhof bringen? Ist das rechtlich so vorgesehen oder könnte die Müllabfuhr jetzt zum Beispiel auch morgen beschließen, dass man den gesamten Müll in Zukunft selbst wegbringen muss?
Also die Entsorgungspflichten werden von den Ländern auf die Kommunen übertragen und in den Abfallsatzungen der jeweiligen Gebietskörperschaften, das heißt die Landkreise oder die kreisfreie Städte, die können dann letztendlich festlegen, in welcher Art und Weise der Abfall mehr oder weniger bereitzustellen ist. Das heißt also, in der kommunalen Satzung kann im Prinzip ein Bring- oder ein Hohlsystem festgelegt werden und das kann natürlich in der kommunalen Satzung auch geändert werden. Es gibt unterschiedliche Vorteile oder Nachteile für das eine oder das andere System. Bei den Hohlsystemen ist es so, dass es für die Kommune eher etwas teurer ist. Es wird meistens immer mehr Menge erfasst, da es einfacher für den Bürger oder die Bürgerin ist, praktisch den Abfall dorthin zu bringen. Die Qualität ist aber bei getrennten Abfallarten öfter etwas schlechter, weil es auch eben einfacher ist, den Abfall vor Ort am Haus direkt abzugeben. Beim Bringsystem, das ist meistens für die Kommunen kostengünstiger. Die Qualität der einzelnen Abfallstoffe ist eigentlich besser. Man muss hier aber mit geringeren Mengen rechnen, weil es für den Bürger oder die Bürgerin eben etwas schwieriger ist, ich sag mal, dann auch dahin zu kommen. Aber letztendlich ist es eine Entscheidung praktisch der Gebietskörperschaft, der Entsorgungspflichtigen, die das eben in ihrer Satzung regelt.
Okay, dann Herr Dr. Oechsle, an Sie auch noch eine alltagsrelevante Frage zum Schluss. Wenn ich jetzt alte Kleider in einen der Sammelcontainer gebe, ist das dann rechtlich gesehen Abfall? Also findet hier das Kreislaufwirtschaftsgesetz Anwendung?
Ja, entscheidend ist hier tatsächlich dann wieder die Frage, unter welchen Voraussetzungen jetzt Textilien eben im rechtlichen Sinne als Abfall einzustufen sind. Das ist, wie ich es vorhin ja schon skizziert hatte, gar nicht so leicht zu beantworten. Deswegen haben sich auch letztlich Gerichte damit schon in den letzten Jahren wiederholt beschäftigen müssen, gerade mit dieser Frage nach den Alttextilien in Sammelcontainern. Und das Ergebnis ist, dass bereits mit dem Einwurf der Textilien in einen Sammelcontainer die Abfalleigenschaft dieser Textilien begründet wird. Ja, also bei den Textilien in einem Sammelcontainer handelt es sich bei rechtlicher Betrachtung also um Abfall.
Ich hätte noch eine Frage zum Schluss an Sie beide. Wenn Sie sich etwas wünschen könnten für die Zukunft, was wären so Bereiche aus dem Kreislaufwirtschaftsrecht, wo Sie sagen, da gibt es noch Nachholbedarf oder da können wir vielleicht von anderen Ländern lernen?
Also wir beschäftigen uns momentan sehr intensiv mit, ich sag mal, Wiederverwendung von Materialien, zum Beispiel auch aus dem Baubereich. Und da fänden wir eine, ich sag mal, klarere Regelung, dass wir da erst zum Beispiel gar nicht ins Abfallrecht kommen, sondern mehr oder weniger auf der Produktebene bleiben, eigentlich ganz gut. Und das wird in manchen anderen Ländern schon besser geregelt.
Und Herr Oechsle, haben Sie auch noch eine Idee oder eine Vision?
Ja, also klarere Regeln würde ich mir auch wünschen, ne? Die also leichter verständlich sind, auch für die Praxis, und ein bisschen mehr Kohärenz, ne? Also ich habe den Eindruck, dass das Abfallrecht ist sehr vielschichtig. Wir haben unheimlich viele rechtliche Vorschriften und die sind meines Erachtens gar nicht immer hinreichend aufeinander abgestimmt. Würde ich mir auch etwas mehr Klarheit wünschen. Und schließlich, wenn wir wirklich eine Recyclinggesellschaft etablieren wollen, dann, und das geht auch in die Richtung von dem, was gerade Frau Professor Flamme gesagt hat, dass man vielleicht schon guckt, dass man also das Abfallende etwa früher eintreten lässt, ja, dass man bestimmte Recyclinghindernisse auch bei Verbringung innerhalb der EU ja einfach beseitigt. Ja, das würde, glaube ich, der Kreislaufwirtschaft gut tun.
Ja, Frau Professor Dr. Flamme, Herr Dr. Oechsle, vielen, vielen Dank Ihnen beiden für diesen sehr spannenden Einblick in das Kreislaufwirtschaftsrecht.
Ja, wir danken Ihnen. Hat viel Spaß gemacht.
Wunderbar.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
So, Anna, zum Schluss wollte ich dich nochmal fragen, was nimmst du so mit aus unseren Gesprächen? Was ist dir so im Kopf hängen geblieben?
Ja, ganz spannend fand ich, dass Abfall ursprünglich ein kommunales Problem war und dass da jetzt aber mittlerweile so viel auf EU-Ebene geregelt wird, was ja auch sinnvoll ist, weil die Konsequenzen von einer nicht ordnungsgemäßen Verwertung bzw. Beseitigung ja nicht Halt machen an den Grenzen. Und bei dir?
Also ich fand es auf jeden Fall krass, dass über 50% der Inhalte, die in der gelben Tonne landen, letztlich da nicht reingehören und wieder aussortiert werden müssen. Das fand ich schon irgendwie eine ziemlich krasse Quote, obwohl ich auch dachte, dass das direkte Konsequenzen für den Einzelnen hat. Also dass ich irgendwann ein Schreiben bekomme mit einer hohen Geldstrafe. Aber letztlich ist dann doch die Hausgemeinschaft verantwortlich und man muss den Konflikt erstmal untereinander klären und muss dann halt ja die Kosten umlegen, wenn man einen Dreckspatz quasi in der Hausgemeinschaft hat. Ja, es war auf jeden Fall total spannend, auch was die beiden am Schluss nochmal berichtet haben, was sich dann auch in Zukunft noch tun könnte, also wo es noch Handlungsbedarf gibt. Man merkt es ja an diesen Bezeichnungen vom Abfallrecht zu jetzt zum Kreislaufwirtschaftsrecht. Also da hat sich schon einiges getan und da muss sich auch einiges tun, denn das Problem wird uns ja in den nächsten Jahren auch erhalten bleiben. Das war's dann auch für diese Woche. Wir hoffen, euch hat das Thema gefallen. Kritik und Anregungen könnt ihr wie immer gerne an unsere E-Mail-Adresse richten: justizreporterinnen@swr.de, ohne Gendersternchen und zusammengeschrieben. Anna, zum Schluss aber noch, hast du einen Podcast-Tipp für uns?
Ja, bei der Recherche habe ich nämlich einen interessanten Podcast entdeckt, der heißt Besser Leben, der ist vom Bayerischen Rundfunk und da geht es um ganz viele Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit und ganz wichtig auch um Lösungen und wer will, kann da ja mal in der ARD Audiothek reinhören.
Danke Anna, das hat Spaß gemacht.
Ja, danke dir, fand ich auch. Danke, dass du das mit mir gemacht hast.
Sehr gerne und wir hören uns nächste Woche wieder und sagen Tschüss und bis dann.
Bis dann.